Es ist vollbracht. Das waren seine letzten Worte, bevor er am Kreuz auf der Schädelstätte außerhalb der Stadt Jerusalems unter qualvollen Schmerzen starb. Jesus von Nazareth, der König der Juden, hatten die Römer auf sein Schild am Kreuz geschrieben und das in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, sodass alle es lesen konnten. Den Kirchenverantwortlichen der damaligen Zeit waren die hohen Priester, die Schriftgelehrten und Pharisäer, denen passte das überhaupt nicht. Er hat behauptet, der König der Juden zu sein, wollten sie als Schriftzug der Urteilsbegründung auf der Tafel stehen haben, aber die Vertreter Roms blieben dabei. Der König der Juden. Und so ging auch nach seinem Tod das kirchenpolitische Gerangel zwischen Besatzern und Juden weiter. Die Hinrichtung fand an einem Freitag statt und nach jüdischem Gesetz durften Tote an einem so hohen Feiertag wie der kommende Sabbat, an dem das Passafest gefeiert werden sollte, nicht am Kreuz hängen bleiben. Sie erwirkten deshalb die Genehmigung, dem Toten die Beine zu brechen und ihn noch am selben Tag vom Kreuz nehmen zu lassen. Als die Soldaten zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Und deshalb verzichteten sie darauf, die Leiche auch noch zu verstümmeln. Und das ist schon vor langer Zeit in den Heiligen Schriften auch so angekündigt worden. Da steht im 2. Mose 12 zu den Anweisungen für das Passafest: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Aber dies war den Schriftgelehrten und den Gesetzestreuen der damaligen Zeit sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht bekannt oder nicht, haben sie nicht erkannt. Auch die Aussage, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben, war angekündigt worden. Ein römischer Soldat konnte es nicht lassen, mit dem Speer in den toten Körper zu stoßen, um festzustellen, ob dieser Mann wirklich tot war. Und dieser Jesus aus Nazareth war nun tot. Ein reicher Jude, Josef von Arimathäa, stellte seine eigene Grabhöhle zur Verfügung, die sich unweit der Hinrichtungsstätte in einem Garten befand. Zusammen mit dem Kirchenmann Nikodemus, der Jesus einmal aufgesucht hatte, um mit ihm über die neue Welt Gottes zu diskutieren, sie nahmen sich des Toten an, sie wickelten den Leichnam in teure Leinentücher und gaben umgerechnet etwa 30 Kilogramm wohlriechende Salböle, eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, dazu. Dann verschlossen sie die Grabhöhle mit einem großen, schweren Stein und sie mussten sich beeilen, denn der Sabbat nahte. Ich möchte von einer Frau berichten, die sich am Sonntag ganz früh morgens, als es noch dunkel war, auf den Weg machte zum Grab. Ihr Name war Maria aus Magdala am See Genezareth. Jesus hatte sie dort von 7 Dämonen befreit und seitdem war sie eine begeisterte Anhängerin von ihm geworden. Auch sie hatte wohlriechende Öle dabei und im Markus-Evangelium lesen wir außerdem, dass noch 2 weitere Frauen mitgingen. Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome. Und sie machten sich Gedanken darüber, wie sie den schweren Stein an der Öffnung des Grabes wegkriegen sollten. Aber als sie das Grab erreichten, stellten sie fest, der Stein war fort und das Grab war offenbar leer. Und dann, wir haben es gehört, wird davon berichtet, dass Maria aus Magdala in die Stadt zurücklief und die Jünger Petrus und Johannes traf. Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger sind dann sofort zur Grabstelle gerannt, um sich selbst davon zu überzeugen. Und sie fanden im Grab die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, vor. Und es wird berichtet, dass Johannes nun begriffen hatte und glaubte, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Er und Petrus gingen wieder zurück nach Hause. Und wir lesen dann zum heutigen Predigttext. Inzwischen war auch Maria zum Grab zurückgekehrt und blieb voll Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah plötzlich zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, der andere am Fußende. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht hatten, antwortete Maria aus Magdala. Als Maria sich umblickte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du und wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Denn sag mir, wohin du ihn gebracht hast, ich will ihn holen. Maria, sagte Jesus, nun, und sie wandte sich zu ihm und rief, Rabuni, das ist hebräisch und heißt mein Meister. Jesus sagte, halt mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Da saß sie nun. Inzwischen war die Sonne aufgegangen, aber es war noch ruhig an diesem Morgen. Sie sollte also ihren letzten Liebesdienst an dem Verstorbenen nicht mehr vollrichten können. Der Tote war nicht mehr da, alles war umsonst. Selbst seine engsten Vertrauten, Petrus, der Fels, und Johannes, sein Lieblingsjünger, waren wieder fortgegangen. Fort, aus und vorbei. Ich denke, jeder von uns, jeder Mensch, der so an seine Grenzen geführt wird, kann nachvollziehen, wie es der Maria in dieser Situation zumute war. Außer Weinen war da nichts. Wenn das die Römer gewesen waren, dann war die Leiche sicher irgendwo verscharrt. Und wenn das die Kirchenoberen des jüdischen Volkes arrangiert hätten, würde niemand seinen Aufenthaltsort erfahren. Das Thema Jesus, der Christus aus Nazareth, der Bevollmächtigte Gottes, sein Prophet, der Heiler, der Eiferer für Gott Israels, der Hoffnungsträger unzähliger Gläubiger, das Thema war nun beendet. Und dann bekommt die Geschichte eine überraschende Wendung. Stellen wir uns das einmal mal vor. Die bittere Enttäuschung, sie weint, Tränen laufen ihr durchs Gesicht. Sie geht rein, nein, sie stolpert hinein, nochmal in die Grabhöhle, vielleicht einfach nur, um zu sehen, einen letzten Blick auf die Stelle zu werfen, wo Jesus gelegen hat. Und da sieht sie zwei Engel sitzen. Dort, wo Jesus gelegen hat, sitzen an Kopf und Fußende zwei weiß gekleidete Engel. Es wundert mich schon, dass hier wieder von Engel berichtet wird, aber es wird auch nicht viel Aufhebens darum gemacht. Und auch Maria nimmt es hin, zwei Engel. Wir wissen, Engel sind Wesen aus der himmlischen Welt, die von Gott dem Herrn beauftragt werden und für ganz unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden. Und die Bibel kommentiert ihre Anwesenheit auch nicht weiter. Lediglich die Frage, warum weinst du, mag überraschen. Können wir nicht unterstellen, dass diese beiden Männer wissen, wessen Grab das war? Liegt der Grund des Weins nicht auf der Hand? War es also nur eine rhetorische Frage, der weitere Aktion folgen sollte? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. In Maria keimt immer noch ein Fünkchen Hoffnung, den Leichnam doch noch zu finden und ihn versorgen zu können. Sie blickt sich um und sieht plötzlich noch jemanden, den Gärtner, der dieses Anwesen zu pflegen hatte. Das konnte nur der Gärtner gewesen sein, der heute seine Arbeit beginnen würde. Kennen wir solche außergewöhnlichen Situationen, in denen wir für alles Naheliegende scheinbar blind sind? Da hat sich ein Problem wie ein Berg vor uns aufgetürmt, so groß, dass nichts mehr daran vorbeigeht. Nichts geht mehr. Aber ein Freund, dem wir wahrscheinlich nicht einmal die Komplexität des Problems richtig beschreiben können, erkennt auf Anhieb die Lösung. Er kann helfen, wenn wir unsere Augen öffnen. Jesus, der vermeintliche Gärtner, stellt Maria die gleiche Frage wie die zwei Engel. Warum weinst du und wen suchst du? Maria muss unterstellt haben, dass der Gärtner die Antwort an die Engel schon mitgehört hat, denn sie beantwortet die Frage nicht einmal, sondern vermutet, dass es der Gärtner war, der den Leichnam entfernt hatte und der sie so in Angst und Schrecken versetzt hat. Sag mir, wo er ist, und ich werde ihn mir schon selbst holen. Maria, als Jesus sie bei ihrem Namen ruft, erkennt sie plötzlich. Jesus, Rabboni, mein Meister. Ich denke, wir können heute nicht mehr ermessen, was in diesem Moment in dieser Frau vorging. Das größte Desaster war nicht eingetreten. Jesus Christus aus Nazareth war am Leben. Er war da, er lebte und atmete und stand direkt vor ihr. Zum Greifen nah. Im Bericht von Matthäus heißt es, die Frauen fielen nieder und umklammerten seine Füße. Jesus lebte und nun würden sie ihn nicht wieder fortlassen. Er sollte nicht ein zweites Mal geschehen, dass dieser Jesus verloren ging. Und so denke ich, ist es auch zu verstehen, dass Jesus sagt, halt mich nicht fest. Es war seine Bestimmung, zum Vater im Himmel, zu Gott zurückzukehren. Er sagt, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zu meinem Vater und Gott. Ich finde es tröstlich, dass Jesus der Maria nun ganz klar und deutlich Auskunft gibt über seinen weiteren Weg. Und wenn sie sich 100-mal wünscht, dass er bliebe, muss sie doch einsehen, dass für Christus nur ein Weg möglich ist. Er kommt von Gott und aus Gott und ist dort zu Hause. Ich gehe zu meinem Vater, zeigt auch die liebevolle Verbindung zu ihm. Ich gehe zu meinem Gott, dokumentiert den Respekt, die Hochachtung vor unserem Schöpfergott. Und Jesus nennt seine Brüder, seine Jünger Brüder. Er macht sich eins mit ihnen und lässt über die Stellung zu seinen Vertrauten keinen Zweifel. Denn weil sie seine Brüder sind, ist sein Vater auch ihr Vater. Und deshalb ist sein Gott auch ihr Gott. Und das, liebe Gemeinde, das gilt für alle Jünger. Für alle, die sich zu Jesus Christus bekennen. Für alle, die ihm dienen, die ihm die Treue halten. Für alle, die zu ihm gehören. Und wenn wir uns in unseren Gottesdiensten mit Hallo Bruder und Hallo Schwester anreden, dann ist das wahr. Wir sind Geschwister im Herrn. Der Weg in die Innenstadt von Jerusalem muss nicht sehr kurz gewesen sein, denn die Strecke reichte zumindest aus, dass Johannes einen ordentlichen Vorsprung zu Petrus herausgeholt hatte, als sie zum leeren Grab gerannt waren. Und auch Maria war erst einige Zeit später wieder im Garten. Am Morgen aufgelöst in Tränen und Verzweiflung, nun wohl in einem Freudentaumel. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Er hat mit mir gesprochen, erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese Worte immer wieder mit ihren Lippen geformt hat, leise für sich, damit die Juden in der Stadt es nicht hören konnten. Aber später, als sie bei den Jüngern da war, da wird sie es herausgestoßen haben, voll Freude, Begeisterung, aus vollem Herzen. Jedes einzelne Wort, jede Geste von Jesus, jede Bewegung würde sie den Jüngern übermitteln. Da gab es keinen Informationsverlust. Alles, was sie gehört und gesehen hatte, mussten die Jünger sofort erfahren. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dies, liebe Geschwister, ist die Osterbotschaft. Sie ist fast 2000 Jahre alt und sie ist wahr. Und sie ist von vielen Menschen über die Zeiten hin immer wieder bezeugt worden. Und es ist gute Nachricht. Es ist eine Freudenbotschaft. Und mit dieser Freude sollen wir leben. Aus dieser Freude können wir Hoffnung schöpfen. Diese Freude soll anstecken und andere Menschen erreichen. Und sie hat dies seit fast 2000 Jahren schon getan. Und es wird auch in Zukunft so sein. Und noch am selben Tag ist Jesus seinen Vertrauten erschienen und hat sich ihnen zu erkennen gegeben. Er hat sie gelehrt und ihnen erklärt, dass seine Erdenzeit vorüber war. Schon gut. Und Jesus hauchte sie an und gab ihnen seinen Heiligen Geist und gab ihnen damit auch die Vollmacht des Vaters, gute Nachricht zu verkünden und Menschen zu retten. Bis auf den heutigen Tag. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ja, so weit reicht diese Vollmacht. Und diese Vollmacht ist nicht nur ein einfacher Auftrag, er ist vielmehr ein Mandat. Ich habe in Wikipedia nachgeblättert. Als Mandat bezeichnet man einen grundsätzlichen Auftrag oder eine Ermächtigung ohne eine genaue Handlungsanweisung. Und ich habe dies vor kurzem als Begründung des Leiter des Gebetshauses von dem Dr. Johannes Hörtl in Augsburg gehört, der in seinem Rat über Leiterschaft gesagt hat, dass wir nicht dazu berufen sind, einzelne Aufträge auszuführen. So nach dem Motto, gieß diese Blume, bete für den, mach dies oder jenes oder lass es. Er sagt, wir oder Adam hat von Gott ein Mandat übertragen bekommen und das bedeutet, wir sollen, wir können, wir dürfen mit den uns anvertrauten Gaben und Begabungen eigenständig im Sinne Gottes handeln, tun und machen. Wir müssen nicht permanent angstvoll die Frage stellen, Herr, soll ich dies tun oder soll ich es lassen? Wir haben ein Mandat bekommen. Wir sollen mit den uns anvertrauten Funden, wie uns das Jesus auch in dem Beispiel sagt, wuchern. Wir kennen das aus Lukas 19. Vor der Abreise rief der Herr seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund und sagte, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Und dieser Fürst teilt seinen Untergebenen, seinen Mitarbeitern ein Mandat, in seinem Sinne zu handeln. Er erteilt Vollmacht. Wem ihr die Sünden erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ja, so weit reicht diese Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern gibt. Jesus lebt in dir und in mir durch seinen Geist. So geht die Geschichte weiter. Das können Menschen, die Gott nicht kennen, nicht verstehen. Wie sollten sie auch? Das Geschehen um Ostern ist eigentlich unglaublich. Und nur wer selbst und ganz persönlich eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus hatte, kann glaubhaft bezeugen, ja, der Herr ist auferstanden. Uns hält man für Narren, weil wir an Christus glauben, schreibt schon Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und das ist heute nicht viel anders. Wir leben zwar in einer Zeit, in der jeder nach seiner Fasson selig werden soll, aber das heißt doch nichts anderes als, eigentlich ist es mir völlig egal, was du glaubst und denkst, aber lass mich mit diesem Unfug zufrieden. Ich denke, gerade diese vermeintliche Toleranz ist eine der Hauptursachen, an dem unsere westliche Gesellschaft am meisten krankt. Es ist alles egal. Nichts ist mir wirklich wichtig und von Bedeutung. Nichts ist, für das ich kämpfen müsste. Nichts, wofür ich mich ereifern sollte. Es ist alles gleichgültig. Ja, es ist gleichgültig. Ich komme wieder zurück auf diese Maria aus Magdala. Jesus Christus war ihr nicht gleichgültig. Für sie war es eine Herzensangelegenheit, ihrem Herrn die letzte Ehre zu erweisen. Und wahrscheinlich war es auch ihre große Liebe zu Jesus, dass der Auferstandene dieser Frau als erstes erschien. Und ich finde es durchaus bedeutsam, dass es eine Frau war, die unserem auferstandenen Herrn als erstes begegnete. Und damit praktisch die erste Evangelistin, die erste Predigerin wurde. Sie brachte als erste die Nachricht, der Herr ist auferstanden. Und für mich ist das auch ein Indiz dafür, dass die Kirche wohl nicht immer richtig lag, wenn sie Frauen das Verkündigungsrecht verweigerten. Und um Verkündigung geht es ja zu Ostern. Der Herr ist auferstanden. Eine Botschaft mit hoher Brisanz. Ist sie wahr? Stimmt das, was die Christen behaupten? Gab es diesen Jesus wirklich? War er so, wie die Bibel berichtet? Selbst seine eigenen Jünger waren sich nicht sicher. Erst wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe, erst wenn ich meinen Finger in seine Wunden gelegt habe, wird mich das überzeugen, sagt Thomas, einer der Zwölf, noch am selben Tag. Und es geschieht. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und leg deine Hand auf meine Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Das waren die Worte von Jesus an ihn ganz persönlich. Ich finde es gut, dass wir nicht an irgendeine Theorie, an irgendein imaginäres Grundsatzproblem glauben müssen. Und ich sage, auch eine Theorie oder eine Lüge, eine Unwahrheit würde sich niemals 2000 Jahre auf der Welt durchstehen. Zahllose Menschen haben Jesus Christus persönlich erfahren und ihn bekannt. Und ich bin irgendwie beeindruckt von den Menschen, die in der Lage sind, an so einen Urknall zu glauben oder einen Urschleim, aus dem die Erde entstanden sein soll. Das ist schon beachtlich. Dazu gehört wirklich ein großer Glaube. Das ist wirklich unglaublich. Ich kann das jedenfalls nicht glauben. Viel glaubwürdiger ist jedoch, das für wahr zu halten, was all diese Menschen persönlich erfahren und erlebt und geglaubt haben. Nämlich, dass es der Schöpfergott, der Gott, den die Bibel beschreibt, gewesen ist, der diese Erde geschaffen hat und der sie zu ihrer Vollendung führen wird. Und wenn das aber wahr ist, was die Bibel sagt, dann bedeutet das auch das Eingeständnis, dass der Mensch Gottes eigene Schöpfung schuldig geworden ist und zur Verurteilung ansteht. Und nur durch das Opfer seines Sohnes kann dieses Todesurteil aufgehoben werden. Nur durch Jesus Christus, Gottes Sohn, können wir freigesprochen werden von unserer Schuld. Halleluja. Jesus starb für mein Versagen, für meine Schuld. Vielleicht denkst du, naja, so viel Schuld habe ich ja doch gar nicht. Es gibt andere, die wirklich schuldig sind. Was habe ich denn schon getan? Vielleicht ein bisschen beim Finanzamt beschummelt. Aber das tun doch alle. Oder ein bisschen zu schnell gefahren. Jeder hat kleine Fehler. Manche haben sogar große Fehler. Gewalt, Betrug, Vergewaltigung, Missbrauch, Diebstahl. Das ist schlimm. Und darum kümmern sich unsere Gerichte. Aber wie sieht es aus mit Unversöhnlichkeit, mit Rachsucht, Neid, Habsucht, Mobbing, Lieblosigkeit, unterlassene Hilfeleistung, mangelnde Dankbarkeit, Meckern und Nörgeln? Sünde, das ist die Not des Menschen. Es ist die Diskrepanz zwischen edlen Gedanken und schäbigen Tun. Die Qual zu wissen, was sein könnte und was dennoch kaum klappt. Die Verzweiflung darüber, dass ich erkennen muss, dass ich schuldig werde, sobald ich handle. Und die Summe all meiner Verfehlungen, die Summe meiner Schuld, mein Schuldenkonto wurde auf Golgatha geleert. Und auch du kannst heute Morgen dein Schuldsaldo auf Null setzen lassen. Du kannst dich entscheiden für das Leben oder für den Tod. Jedermann wird eines Tages erkennen und auch akzeptieren müssen, dass es auch die Hölle, die Trennung von Gott gibt. Aber so weit sollten wir es nicht kommen lassen. Der Weg zum Leben ist eigentlich ganz leicht. Der erste Schritt ist dorthin ist, Herr, ich erkenne, dass ich schuldig geworden bin und ich möchte davon freikommen. Jesus, du Sohn des Schöpfergottes, hilf du mir dabei. Entschuldige du mich. Jesus Christus lebt in dir und in mir. Gottes Heiliger Geist bezeugt das und er lässt uns das begreifen. Von uns aus ist das nicht möglich. Aber in dem Maße, wie wir es zulassen, dass Christus in uns Raum gewinnt, in dem Maße steigen auch Begreifen und Verstehen. Im Propheten Jeremia lesen wir, bin ich es nicht, sagt Gott der Herr, der Himmel und Erde erfüllt? Ja, Gott erfüllt den Himmel und unsere Erde. Das heißt, er ist immer um uns. Christus ist immer bei uns, um uns. Und es geht darum, ihm Raum zu geben in unserem Herzen. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber ist ganz einfach. Stellt euch ein schmutziges Marmeladenglas vor. Solange es schmutzig ist, können wir nicht erkennen, was da drin ist. Es muss gereinigt werden. Und um das reinigen zu können, gereinigt zu werden, müssen wir den Proppen aufmachen, den Deckel. Unsere Sünde macht uns schmutzig und unrein vor Gottes Heiligkeit. Und wir können nur bestehen, wenn wir rein sind. Also müssen wir unsere Herzen öffnen. Wir müssen uns durch das Blut von Jesus reinigen lassen. Tu es doch jetzt, hier und heute gleich. Sprich diese Worte, Herr, ich erkenne, dass ich schuldig geworden bin. Ich möchte davon freikommen. Jesus, Sohn Gottes, hilf du mir dabei und entschuldige du mich. Maria aus Magdala hat das verstanden. Ja, vielleicht hatte sie es einfacher, weil sie Jesus leibhaftig gegenüberstand. Vielleicht hatte sie es einfacher, weil sie ihn anfassen konnte. Aber sie konnte ihn auch nicht festhalten, weil Jesus zu seinem Vater ging und weil Jesus zu seinem Gott ging. Aber es ist heute auch nicht schwerer als damals, dem lebendigen Jesus zu begegnen. Wir können diesem Jesus gegenübertreten, wir können ihm bekennen, ja Herr, ich brauche dich, rette mich. Und das gilt nicht nur für Anfänger im Glauben, das betrifft uns alle. Jesus wird dir begegnen auf eine Weise, die du auch verstehst und die deinen Glauben festigt und die dich befreit und froh macht, auf dieser Welt zu leben. Und das schenke dir der lebendige Gott, der Vater im Himmel, Jesus Christus, der Heilige Geist. Amen. Amen. Thank you.